So, jetzt bin ich auf dem Mikro, wunderbar. Ein Automechaniker ist gestorben und soeben bei Petrus angekommen. Hey Petrus, sagt er, warum bin ich denn jetzt schon hier? Ich bin doch gerade erst 45 Jahre alt, ist doch noch viel zu jung. Petrus blättert so in seinen Unterlagen nach und sagt, naja, nach den Stunden, die du deinen Kunden berechnet hast, musst du mindestens 92 sein. Oder kennt ihr den hier? Ein schwarz gekleideter Mann klopft an der Himmelspforte bei Petrus an. Der öffnet und guckt ihn so von oben bis unten an. Warst du jemals ungerecht? Ich war Fußballschiedsrichter, antwortet der Mann. Einmal bei einem Spiel Italien gegen England habe ich Italien einen Elfmeter zugesprochen. Das war falsch. Naja, das klingt jetzt nicht ganz so schlimm, sagt Petrus. Wie lange ist das denn her? Ja, ungefähr 30 Sekunden. Bei manchen braucht es ein bisschen, bis sie den verstehen. Ich werde euch nachher noch aufklären, warum ich euch die erzählt habe. Immer wieder werde ich gefragt von vielen Leuten, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinde, nach so einem Bibeltext. Es gibt so ein paar Texte in der Bibel, die sind unbequem. Und über unbequeme Texte dann auch noch zu predigen, ist auch unbequem. Und selbst wenn ich euch auch heute was erzählt habe, glaube ich, wird er immer noch ein bisschen unbequem bleiben. Aber ich wünsche mir sehr, dass es ein bisschen Licht reinbringt. Ich lade euch ein, diesen unbequemen Text mit mir aufzuschlagen. Und er steht in Lukas 16. Und der ist nicht nur unbequem, der ist auch schwierig zu verstehen. Lukas 16. Lukas 16 und ich lese ab Vers 19. Für alle, die ihre Smartphones und Bibeln, wunderbar. Es sind noch mehr Bibeln als Smartphones. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre. Und er hätte gerne vor den Abfällen vom Tisch des Reichen etwas zu essen gehabt, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Boah. Es geschah aber, dass der Arme starb und von Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham vom Weiten und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Der Reiche aber sprach, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Aber Abraham aber spricht zu ihm, sie haben Moses und die Propheten, mögen sie doch auf sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand aus dem Toten zu ihnen gehen wird, dann werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Wer fühlt sich mit diesem Text völlig wohl und sagt, boah, ja, auch verstanden, so vom ersten bis zum letzten Wort, was Jesus hier sagen will? Das ist gut. Willst du übernehmen? Okay, Mist, ich, also hätte ich das eher gewusst, dann hättest du für mich den Job übernehmen können heute. Okay. Okay, aber ich möchte. Ich, gut. Das stimmt, was Gutes erkannt. Wobei ich lieber auf der einen als auf der anderen Seite wäre in diesem Gleichnis, muss ich ehrlich sagen. Also, wenn ich die Wahl hätte, wüsste ich ganz sicher, welche Seite ich wählen würde. Wer von euch guckt Olympia? So ein bisschen? Ah, gibt so ein paar jetzt. Habt ihr gesehen? Also ich gucke das eigentlich nicht, aber ich fand das gerade so spannend. Es gibt so ein paar Disziplinen. Es gibt ja jetzt Halfpipe, wie heißen die Dinger, die mit dem Einboard? Snowboard, Halfpipe Snowboard. Und da ist so eine 17-jährige Amerikanerin, die hat Halfpipe Snowboard die Goldmedaille gekriegt. Habt ihr das gesehen? Vielleicht ist es dir aufgefallen, wenn du es gesehen hast. Ich habe einfach... Hab das gesehen, dachte, weil ich finde das spannend mit diesen ganzen Tricks. Ich frage mich, wie viele Knochenbrüche die vorher haben müssen. Ich fand das schon cool, was dieses Mädels gemacht hat. Die Kim, hast du dir mal den Goldsieger der Männer angeschaut, was der gemacht hat? Das Mädel war schon klasse. Der Mann, der da die Goldmedaille gewonnen hat, der war richtig klasse. Aber wie gedacht, das will gar nicht, was sie da so gemacht hat, sondern die haben zwischendurch mal so ins Publikum geschwenkt. Und da war im Publikum jemand, der hielt ein Plakat hoch. Hast du das gesehen? Da stand, Jesus equals heaven, also Jesus gleich Himmel, not Jesus equals hell, also nicht Jesus gleich Hölle. Hielt er da groß in die Kamera rein und die Kamera hat dann schnell weggeschwenkt. Das ist nämlich die Geschichte. Viele, die sagen, dieser Bibeltext, den ich gerade vorgelesen habe, der sagt es ganz klar. Wenn du dich für Jesus entschieden hast und ein gottesfürchtiges Leben lebst, dann landest du im Himmel. Und wenn du das nicht getan hast, wird es ein bisschen warm in der Zukunft. Turn or burn ministries, also bekehr dich oder fahr zur Hölle. Und das macht es ein bisschen schwierig, weil das ist nicht nur nicht unser, also wir Adventisten glauben das nicht, diese ewige Hölle. Das ist auch nicht das, was wir sonst in der Bibel lesen zu dem, was mit uns passiert. Es gibt nur drei Texte und dieses ist einer der, in Anführungsstrichen, deutlichsten, der sowas nahelegt in der ganzen Bibel, die vielleicht vermuten lassen können, also wer an Gott nicht glaubt, wird den ewigen Höllenqualen schmoren. Ganz davon abgesehen, Evangelium heißt ja gute Nachricht. Tolle gute Nachricht. Wenn ich also nicht an Gott glaube, und jetzt gehen wir mal nicht davon aus, dass du 70 Jahre gehabt hast, sondern vielleicht bist du nur 15 oder 25 geworden. Aber es spielt eigentlich keine Rolle im Verhältnis zur Ewigkeit. Und du wirst dann für den Rest deines Lebens in alle Ewigkeiten in irgendwelchen feurigen Fuhlen geschmort und gebraten und geröstet. Ich hätte auch als jemand, der sich fühlt, auf der richtigen Seite zu sein, immer ein bisschen Angst, ne? Die frohe Botschaft ist keine richtige frohe Botschaft mehr, weil es immer noch so im Angst ist, wenn ich mich umentscheide, dann wartet diese Alternative da auf mich. Da möchte ich nicht unbedingt gerne hin zu dieser Alternative. Ich komme mit dem Text schon klar, aber bevor ich euch sage, wie ich mit dem Text klarkomme, möchte ich den Bogen noch ein bisschen spannen. Weil mir ist etwas aufgefallen, an dem ich euch gerne teilhaben lassen möchte, und das rückt diesen Text in ein ganz, ganz neues Licht hinein. Eine wichtige Regel, wenn ihr so einen unbequemen Bibeltext habt, und mir gibt es immer auch noch ein bisschen Lektionen dazu, wie ich die Bibel besser verstehen lerne, lies nicht einfach nur diesen Text, sondern schau mal, was steht eigentlich davor und dahinter, und ihr werdet so ein paar Dinge feststellen. Muss ich meine vielen Stifte, weil das, um euch die Übersicht zu behalten, weil das ein bisschen, klein bisschen komplex, habe ich einfach mal die Flipchart hier mitgebracht. Ja, ich mache das so. Also, hier ist unsere Geschichte von dem Reichen und dem Lazarus. Die ganze Geschichte beginnt eigentlich an einer anderen Stelle, nämlich ein Kapitel vorher, ganz am Anfang. Jesus sprach zu seinen Jüngern in Kapitel 15. Er sprach, es nahten sich aber zu ihm, zu Jesus, alle Zöllner und Sünder, die ihn hörten. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder und Zöllner auf und isst mit ihnen. Das Ganze beginnt damit, dass die Pharisäer sich über Jesus aufregen. Wie kann er sich mit dem Abschaum einlassen? Und Jesus fängt an, ihnen was zu erzählen. Er fängt an, ihnen eine Geschichte von einem verlorenen Schaf zu erzählen. Ein Hirte, der 100 Schafe hat und eins findet er nicht mehr, ist weg. Dann macht er sich auf der Suche, bis er es gefunden hat. Und als er es dann findet, feiert er eine große Party. Und Jesus sagt schon, so wird über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückgefunden hat, mehr Freude herrschen als über 99 die Gerechte, die es nicht nötig haben. Dann erzählt er ihnen eine Geschichte. Von einer verlorenen Münze. Und dann, also die Münze ist halt so, da ist eine Frau, die hat 10 Münzen, eine geht ihr verloren und dann sucht sie so lange, bis sie sie hat. Und wenn du nur 10 Münzen hast und das ist deine ganze Aussteuer, das war es nämlich vermutlich, das war das, was sie als Aussteuer mitbekommen hat, dann ist ein Zehntel schon eine ganze Menge. Und je nachdem, was für eine Übersetzung ihr habt, sie durchgrub das ganze Haus, das hing damit zusammen, dass die Lehmböden hatten. Und da kann es mal leicht sein, dass eine Münze sich in den Boden reintritt. Da muss man dann schon alles ausfegen und suchen, ob man sie dann findet. Und Jesus sagt, so wird eben Freude im Himmel sein über einen Sünder, der verloren gegangen ist und wieder zurückgefunden hat. Und dann haben wir so eine Geschichte von einem Vater, oh, der schreibt nicht gut, schade, muss ich einen anderen nehmen. Ich will aber nicht die Farbe, ist egal, dann nehme ich die hier. Von einem jüngeren und einem älteren Sohn. Die von dem jüngeren haben wir gerade in der Kindergeschichte gehört. Und da gibt es noch den älteren. Bevor ich auf den gleich eingehe, komme ich hier nochmal zurück zu diesem Kapitel. Wir sind hier ja in Kapitel 15, hier sind wir in Kapitel 16. In Kapitel 16 gibt es noch so eine komische Geschichte. Das ist irgendwie das Kapitel der seltsamen Geschichten. Da fängt er nämlich an, am Anfang Jesus zu erzählen, da gibt es einen ungerechten Verwalter. Und dieser ungerechte Verwalter, da hat der Boss mitgekriegt, der macht seinen Job nicht richtig. Also sagt er, mach deine Endabrechnung und dann kommt gleich noch was dazu übrigens. Und dann bist du den Job los. Der kommt so ein bisschen in Stress und überlegt, was mache ich denn jetzt, weil ich habe eigentlich nur gelernt zu verwalten und ich habe Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, auf den Bau zu gehen oder irgendwelche Häuser zu bauen oder in Tiefbau und irgendwelche Gräben und Gruben auszuheben. Das ist, ich bin nicht für körperliche Arbeit geschaffen, ich habe Rücken. Und mich an die Straße zu setzen und zu betteln, das passt auch nicht zu mir. Was denkt er sich aus? Cool, ich hole mal die ganzen Schuldner meines Bosses und frage mal, was hast du denn, was schuldest du denn? Ach, du schuldest 100 Fass Öl, kein Problem, streich die Hälfte runter, brauchst nur noch 50 bezahlen. Und der Nächste kommt, wie viel Weizen schuldest du noch? Ach, 100 Chor Weizen, macht nichts, streichen wir 20 runter, brauchst nur noch 80 zu bezahlen. Und er hofft dadurch, sich Freunde zu machen, dass, wenn er den Job los ist, dass er bei denen aufgenommen wird. Und dann steht da so ein Satz, der auch richtig irritierend ist, nämlich in Kapitel 16, Vers 8. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Da gibt es Streitigkeiten in den Kommentaren, wer mit der Herr gemeint ist. Ist das jetzt der Boss von dem ungerechten Verwalter oder ist das Jesus? Wenn es der Boss ist, klingt es irgendwie komisch, ne? Weil wenn ich meinen Angestellten, der mich schon betrogen hat, dafür lobe, dass er mich in der Schlussabrechnung nochmal betrügt. Aber es ist auch komisch, wenn es Jesus ist, der ihn lobt, oder? Wir werden gleich sehen, dass es Jesus ist, der ihn lobt. Ich brauche eine andere Farbe. So, und jetzt fangen wir an, das Ding ein bisschen aufzudröseln. Wir haben hier noch einen zweiten Sohn in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Als der mitkriegt, dass zu Hause, er kommt nach Hause vom Feld und zu Hause ist Party. Wenn ihr nach Hause kommt und bei euch zu Hause ist Party, wie würdet ihr reagieren? So würdest du reagieren? Also ich würde... Warum würdest du die beenden?
Weil, wenn ich zurückkomme und ich wusste nicht, dass eine Party ist, ne? Die machen doch alles kaputt.
Okay.
Die Garten ist danach versaut, das Haus vielleicht auch. Also nicht erst alle im Garten.
Okay, auch spannend. Das eben kommt nicht so ein bisschen, je nachdem, in welcher Lebenssituation wir hängen. Wenn ich alleine wohne, ist natürlich eine andere Sache. Dann würde ich denken, wer ist bei mir zu Hause und macht eine Party. Ja? Wenn das bei mir zu Hause in der Familie wäre, dann würde ich denken, es gibt was zu feiern, oder? Und wenn es was zu feiern gibt, würde ich reingehen und sagen, hey Leute, was gibt's zu feiern? Und es kommt natürlich darauf an, wie man Partys feiert. Ja, es gibt natürlich wilde Partys. Ich erinnere mich an eine Mutter, die weggefahren ist und dachte, es läuft alles gut zu Hause. Und als sie wiederkam, wunderte sich, dass die Nachbarn sie schief anguckten. Da war eine Party gewesen zu Hause. Das war ein bisschen übel gewesen, da war sogar die Polizei da gewesen auf dieser Party. Die wollte ein bisschen mitfeiern. Nein, aber es scheint ja, wenn wir die Geschichte haben, eine ganz nette Party zu sein. Der bleibt draußen stehen. Da gehe ich nicht rein. Und der Vater in dieser Geschichte kommt raus zu ihm. Das ist, ich weiß nicht, wie weit euch das bewusst ist, was hier passiert. Nehmen wir ein anderes Beispiel, wir sind gar nicht so weit weg. Wenn ihr euch mit den Flüchtlingen unterhaltet, je mehr ihr sie kennenlernt und je mehr sie ihre Geschichten erzählen, desto mehr lernt ihr auch von eurer Kultur. Ein Vater, drei Frauen. Also das ist da drüben noch üblich. Und was der Vater sagt, wird gemacht. Wenn der Vater zu der 14-Jährigen sagt, du heiratest, dann muss die heiraten. Wenn der Vater zum 15-Jährigen sagt, du heiratest, muss der heiraten. Wenn der sagt, du gehst nicht zur Schule, gehst du nicht zur Schule. Wir haben hier welche, das ist ein großes Problem, was wir aber jetzt wahrscheinlich schaffen, ihnen zu helfen, zu lösen. Da habe ich ein gutes Telefonat diese Woche geführt, dass wir hier eine kleine Veranstaltung haben werden, dass die Flüchtlinge wissen, wie sie ihre Schulbildung nachholen können. Aber du musst dir vorstellen, die sind hier mit 22, 23 Jahren und teilweise die Frauen können nicht mal lesen und schreiben. haben sich es vielleicht selber beigebracht, haben, wenn sie Glück haben, 2-3 Jahre Schule besucht, manche gar nicht. Weil der Vater entschieden hat, das machst du nicht. Und in solchen Kulturen, wenn da einer aufmuckt, dann kommt der Vater nicht raus und sagt, mein lieber Sohn, sondern der wird wahrscheinlich nicht rauskommen. Und selbst wenn er rauskäme, käme er nicht raus, um zu sagen, mein lieber Sohn, sondern das würde ein bisschen anders laufen, diese Nummer. Dieser Vater kommt raus. Hört sich die Vorwürfe seines Sohnes an. Ja, da, wie er dann sagt, ne, der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das... Achso, nee, Entschuldigung, ich bin falsche Stelle. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und du hast mir niemals ein Böckchen gegeben. Ich bin für die mitlesen wollen, Vers 29. Dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen werde. Da aber dieser da dein Sohn gekommen ist, der dein Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist doch alle Zeit bei mir, alles was meines ist dein. Aber musste man doch jetzt nicht fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden. Das Traurige ist, dass diese Geschichte hier endet. Für den ersten Sohn wissen wir, wie die Nummer ausgeht, für den zweiten nicht. Sie endet nicht. Das werdet ihr jetzt sehen. Hier hinter steht ein ganz fetter Doppelpunkt. Und alles, was jetzt kommt in dieser Geschichte, richtet sich an eine Gruppe. An die hier. Hier mitten zwischen den beiden stehen die Pharisäer nochmal. Da sagt nämlich Jesus, er erzählt diese Story hier, weil die Pharisäer geldliebend waren. Das ist halt eine Eigenschaft von denen offensichtlich gewesen zu sein, sich um also möglichst reich zu sein, sich's gut gehen zu lassen. Jetzt muss ich nochmal hier reinkommen. Jesus lobt diesen ungerechten Verwalter, um den Pharisäern etwas deutlich zu machen. Nämlich der ungerechte Verwalter in seiner Gedankenwelt hat richtig gehandelt. Die Welt, die Gott nicht kennt, da setzt man sich in den Zug, hat eine Fahrkarte gelöst, habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, von Hamburg bis Freiburg. Bis Köln werde ich nicht kontrolliert, dann steige ich aus, kaufe mir eine neue Fahrkarte von Köln nach Freiburg, gehe anschließend zum Bahnschalter, wenn ich wieder zurück bin in Hamburg, sage, ach, ich habe die Fahrt doch nicht angetreten, lass mir mein Geld auszahlen. Das Betrug oder in diesem System hier, da kaufe ich mir eine Vitrine, die ich auf meine Terrasse stelle, das ist auch eine, die so nach draußen kann und die Scheibe ist zerbrochen. Dann schließe ich schnell noch eine Glasbruchversicherung ab, nachdem ich die Vitrine gekauft habe und sage dann meiner Versicherung, ich habe mir eine Vitrine gekauft, die Scheibe ist kaputt. Ich gebe aber ein falsches Anschaffungsdatum an und die Versicherung zahlt ohne Probleme meine Vitrine. Das ist die Logik, ja, du hier Versicherungsfrau, ja, wem erzähle ich das? Das ist die Logik dieser Welt. Und in der Logik dieser Welt hat der ungerechte Verwalter was Richtiges gemacht. Der hat nämlich überlegt, was kann ich mit dem Geld tun, um es sinnvoll einzusetzen. Und Jesus sagt das hier auch. Denn die Söhne der Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und er sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Fällt euch was ein, dass es hier schon eine Brücke gibt? Macht euch Freunde mit diesem Geld, damit man euch aufnimmt. Wo ist denn der gelandet hier? Der hat sich Freunde gemacht. Der hat sich keine Freunde gemacht. Da gibt es schon eine Brücke. Merkt ihr das? Also es wird gleich noch mehr Brücken gehen. Ihr werdet das sehen. Und es ist nicht so, dass Jesus sagt, es ist alles cool. Weil er stellt es auch klar, dass er sagt, wer im Geringsten treu ist, ist es auch in vielen. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist es auch in vielen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Also er sagt schon, letztendlich ist es nicht richtig. Wer ist denn mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen? Merkt ihr, dass diese Gleichnisse aufs Engste miteinander verbunden sind? Der macht nichts mit seiner Kohle, außer es sich gut gehen zu lassen hier. Und der hat den Armen vor der Haustür sitzen und gibt ihm nicht mal was von seinen Abfällen ab, interessiert ihn überhaupt nicht, wie die Hunde ihn und sonst was behandeln. Der ist nur mit sich beschäftigt hier. Im Griechischen gibt es etwas sehr Spannendes. Man nennt es Chiasmus. Wenn wir einen Text haben, dann ist es meistens so, dass der Höhepunkt einer Geschichte am Ende liegt. Und dann ist meistens kurz danach Schluss. Im Griechischen ist es häufig so, dass das Wichtigste einer Geschichte in der Mitte liegt. Die Pharisäer sind genau zwischen diesen beiden Geschichten hier nochmal drin. Da vorne haben wir sie und hier haben wir sie im Zentrum dieser beiden Geschichten nach dem Doppelpunkt. Also es geht um sie in dieser Geschichte. Jesus möchte, also vielleicht mache ich das nochmal auch noch ein bisschen deutlich. Letztendlich ist das Ganze hier, was hier folgt, oh, mal doch mal. So. Bis hier runter, bis zu diesem Gleichnis hier unten, eine Antwort auf die Pharisäer. Und das lässt er offen. Und fängt dann an, den Pharisäern nochmal zu sagen, jetzt muss ich hier so rumreiten, wenn ihr nicht auf mich hört, dann landet ihr am Ende da, in Anführungsstrichen dort. Und dieses hier, was hier folgt, ist eine Antwort oder eine Ausführung dieses Doppelpunktes. Ich will jetzt nochmal kurz und dann den ganzen Sack anfangen zusammenzubinden, was Jesus hier mit dieser Geschichte den Pharisäern sagen will. Ihr merkt das schon so ein bisschen. Die sind selbstgerecht. Hier ist noch ein zweiter Vers mit drin. Hier geht es nicht nur, dass die Pharisäer geldliebend sind, sondern wenn ihr schaut, da steht auch noch unter anderem, jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der von anderen Mann entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und vorher sagt er, es ist leichter, dass Himmel und Erde vergehen, dass als noch ein Strichlein vom Gesetz wegfällt. Er sagt ihnen, Leute, er nimmt zwei Beispiele aus ihrem Leben, um ihnen zu sagen, Leute, ihr seid selbstgerecht. Einerseits seid ihr geldliebend und andersrum, ihr tut so, als wenn ihr so fromm seid, aber mit der Ehe habt ihr so eure ganz eigenen Regeln gefunden, um euch mal ein Beispiel aus der Zeit damals zu nennen. Wenn man gerne mit einer Prostituierten zusammen sein wollte, das ist ja nicht einfach so möglich, dann hat man die kurz geheiratet und hinterher ihr einen Scheidebrief gegeben. Dann war ja alles legal, zum Beispiel. Und es gibt noch was, warum Jesus dieses Beispiel offensichtlich ausgesucht hat, dieses mit dem Ehebruch, weil Ehebruch, oder formuliere ich es also positiv, eine gelingende Ehe steht immer als Symbol für eine gelingende Beziehung zwischen Gott und uns. Ehebruch in der Bibel ist immer ein Beispiel für Abfall von Gott oder Hurerei, noch schlimmer, ist ein Beispiel für Abfall von Gott. Und Jesus macht ihn hier nochmal deutlich, hey Leute, ihr seid, fühlt euch so gerecht, aber ihr seid es überhaupt nicht. Ihr seid gar nicht gerecht. Jetzt kommen wir hier unten zu diesem Gleichnis zurück und schauen uns das nochmal schwerpunktmäßig an. Der Reiche steht also für die selbstgerechten Pharisäer, die es sich gut gehen lassen innerhalb dieser ganzen Geschichte. Der Lazarus ist im Prinzip eine Parallele zu dem jüngeren Sohn. Der erstmal, also der jüngere Sohn findet sich an zwei. Das ist bevor seiner Bekehrung, der jüngere Sohn. Da hat er ja auch in den Regeln der Welt gut gelebt und hat es sich gut gehen lassen und alles gemacht. Und das ist im Prinzip, als er wieder zum Vater zurückgekehrt ist, hier in diesem Fall nach dem Tod. Wobei, wir haben ja auch schon eine Parallele. Mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Hier ist er tot, aber es geht ihm gut, er lebt. Der Reiche macht nichts. Übrigens ist Lazarus, und das ist auch spannend, der einzige, die einzige Person in irgendeinem Gleichnis von Jesus, die einen Namen trägt. Es gibt kein anderes Gleichnis, wo eine Figur einen Namen hat. Der Name ist hier Programm. Es gibt zwei verschiedene Übersetzungen von Lazarus, zwei Möglichkeiten. Das eine kann sein Lo Esra, das hieße, er hat keine Hilfe. Oder es kann auch übersetzt werden mit Gott hilft. Beides trifft zu. Er hatte keine Hilfe zu Lebzeiten, trotzdem hat er Hilfe bekommen. Und warum er auch noch einen Namen trägt, denke ich, in der Bibel ist ganz deutlich, auch im Alten Testament, Gott sieht die Schwachen und Entrechteten. Der weiß, wie es ihnen geht. Darum fordert er auch immer wieder auf, dass wir uns um sie kümmern sollen. Und darum trägt er einen Namen, weil er Gott bekannt ist. Und er hat es nicht übersehen. Der Reiche übersieht es. So, dann landen sie also, sterben beide. Und was Gott hier mitteilen möchte oder was Jesus uns hier sagen möchte, ist etwas ganz Entscheidendes. Hier auf dieser Erde, solange wir leben, hast du die Chance, dich zu entscheiden. Und Gott ist wie so ein liebender Vater, der dir erstmal vor Augen hält, wie die Situation ist der Menschen um dich herum und wie es dir selber geht. Und der dich noch nicht mal fallen lässt. Er lässt die Geschichte nicht einfach nur offen. Sondern hier hat er gewartet, also hier hat der Vater gesucht, hier hat er gewartet, bis der Jüngere gekommen ist. Aber hier auf den Älteren geht er zu und er geht nochmal zu und erzählt ihm noch eine Geschichte. Und sagt, hey, hält ihm noch einen Spiegel vor. Geldgierig seid ihr. Ihr seid überhaupt nicht so gerecht, wie er euch das vorspielt. Und hält ihm noch eine Geschichte vor. Und sagt, ihr müsst euch entscheiden. Und zwar hier und jetzt, wo ihr die Ewigkeit verbringen wollt. Und seid mit dem, was ihr habt, treue Verwalter. Sind wir hier Haushalterschaft. Weil der hat wenigstens was gemacht mit seinem noch nicht mal ihm gehörenden Vermögen. Wobei der wusste, dass es ihm nicht gehört. Der hätte eigentlich wissen müssen, dass es ihm nicht gehört, weil der steht, dass er kannte Abraham, er hatte das Gesetz und die Propheten. Also kannte er eigentlich Gott und er hätte wissen müssen, alles, was ich habe, ist nicht meins. Aber er macht gar nichts daraus. Deswegen war der doppelt klüger. Der wusste, dass was er hat, ihm nicht gehört und macht was draus. Der hat vergessen, dass er was er hat, ihm nicht gehört und macht nichts draus aus dieser ganzen Geschichte. Und was Gott hier deutlich macht, du musst dich entscheiden, jetzt auf dieser Welt, wo du die Ewigkeit verbringen möchtest und wie du damit umgehst, gerade wenn du mir nachfolgst in meinem Leben. Wo möchtest du die Ewigkeit verbringen? Jetzt ist immer noch die Frage, warum nimmt Jesus so ein blödes Gleichnis? Er hätte doch so vielleicht auch anders sagen können. Weil, und da sind nicht nur wir Adventisten uns einig, wenn ihr ein Bibellexikon habt, wenn ihr ein gutes habt, zum Beispiel wie ich zu Hause, das Brockhaus Bibellexikon, und ihr schlagt mal das Stichwort Hölle auf. Also kein adventistisches, und es ist auch gut, mal nicht-adventistische Quellen reinzuschauen, dann werdet ihr herausfinden, dass dort steht, diese Vorstellung von ewigen Höllenqualen ist keine biblische Vorstellung ansonsten. Das findet sich nur in diesem Gleichnis. Ansonsten ist die Bibel ziemlich eindeutig darin, dass sie sagt, entweder bin ich für immer bei Gott oder es wartet etwas, was die Bibel mit ewiger Verdammnis beschreibt, aber nicht mit ewigen Qualen. Und hier finde ich was ganz Spannendes, was Gott hier macht. Diese Geschichte mit der Hölle und dem Himmel. Vielleicht noch eine Fußnote. In der Bibel steht nicht, dass Engel uns holen und ins Abraham Schoß bringen. Das steht nirgendwo. Es gibt keinen Text, weder im Alten noch im Neuen Testament, gibt es nicht. Und es gibt auch keinen Text in der Bibel, keinen einzigen, wo steht, dass jemand, der nicht an Gott glaubt, in alle Ewigkeiten gequält werden wird. Den gibt es nicht. Es gibt nur noch zwei Texte, die ich jetzt nicht aufführe, weil es zu weit führen würde, die man eventuell so interpretieren könnte. Aber wenn man genau hineinschaut, auch genau, dann wirst du es nicht können, das gibt es nicht. So, warum macht Jesus das? Diese Vorstellung hier, die entstand im 2. Jahrhundert vor Christus in den pharisäisch-jüdischen Kreisen, also lange nachdem das Alte Testament abgeschlossen worden ist. Jesus greift also die Vorstellung der Leute ihrer Zeit auf, um ihnen etwas deutlich zu machen. Er nimmt zwei Bilder aus der Alltagswelt der Menschen. Er nimmt das Bild hier von dem ungerechten Verwalter und er nimmt das Bild aus der Vorstellungswelt der Leute, um ihnen klarzumachen, Leute, es ist ernst. Ihr seid wie dieser fette Reiche hier. Ihr begreift gar nichts. Ja? Ihr habt Mose und die Propheten. Ihr lebt mit dem Vater zusammen. Das ist doch der ältere Sohn, der mit dem Vater lebt. Aber ihr seid blind. Und er versucht, sie in ihrer Sprache aufzuwecken. Was ihm mehr oder weniger schlecht gelingt. Das macht Gott übrigens nicht nur hier. Wir lesen, wie viele Frauen hat David gehabt, wisst ihr es? Ein bisschen mehr als vier. Also als der Zeit, als er, mindestens. Als er weg war als er geflohen ist vor Saul, da hat er vier, aber er hat noch ein paar nachgeheiratet. Und wie viel hatte sein Sohn? 1000. Ne? Und wir können auch einige andere nehmen. Hier nehmen wir Jakob. Wie viele Frauen? Vier Frauen. Ja. Wir lesen im Alten Testament, dass viele Frauen hatten. Und kommen wir zu David. Als David sich die Bathsheba schnappt, was sagt Nathan, der Prophet, zu ihm? Hättest du nicht so viele Frauen heiraten können, wie du wolltest? Wir lesen aber im Neuen Testament, das hat Gott nicht so vorgesehen. Wir sollen Mann einer Frau sein oder Frau eines Mannes. Gibt ja auch umgekehrt Kulturen. Nicht viele, aber gibt es. Das heißt, Gott ist David in seiner Sprache damals schon entgegengekommen, um ihm zu sagen, dein Ehebruch war nicht richtig. Aber das war eigentlich nicht das, was Gott wollte. Der wollte keine Polygamie. Ist aber drauf eingegangen, König. Gott hat gesagt, nee. Aber Gott ist trotzdem drauf eingegangen, um das Volk abzuholen. Offensichtlich ist das ein... Oh. Jetzt bin ich wieder da. Ist das ein Prinzip, was Gott immer wieder anwendet? Dass Gott versucht, unsere Sprache so gut wie möglich zu sprechen, dass wir es verstehen und begreifen. Nicht um uns dann stehen zu lassen und zu glauben, alle landen, die nicht an Gott glauben, in ewigen Höllenqualen. Nicht um uns zu sagen, wenn ich meinen Boss betrüge, dass das richtig ist, sondern uns da rauszuholen und zu sagen, in deiner Welt, ja, war das richtig, aber das ist das eigentlich Richtige. Das, um dir deutlich zu machen, alles, du musst dich hier schon entscheiden und alles, was du brauchst, um dich zu entscheiden, hast du auch schon. Weil du hast die Bibel und alles, was zu finden gibt über das ewige Leben, steht da. Entscheide dich hier und jetzt schon. Und das ist das Entscheidende. Und er benutzt dieses Bild nicht, um uns da stehen zu lassen und uns weiterzuführen, wie es denn wirklich ist. Weil der liebende Vater, der bestraft ihn hier nicht und der will auch nicht, dass der ältere Sohn verloren geht. Und das ist so der letzte Gedanke, was heißt es für uns heute? Weil das finde ich ganz wichtig, das wäre jetzt so der theologische Rückbau. Was heißt es denn für uns heute? Wir leben in einem Land, was sich offiziell immer noch als christliches Land bezeichnet. Wenn du mit Leuten auf der Straße sprichst, entweder glauben sie an gar nichts, wenn sie Deutsche sind, aber viele sagen, ich bin katholisch, ich bin evangelisch. Und ich kenne auch den Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich bin katholisch und ich bleibe katholisch. Das heißt nicht, dass sie in die Kirche gehen, aber das sind sie einfach. Das ist auch der Ältere hier. Ich bin auch, ich habe das richtige Gebetsbuch, ich habe das richtige Gesangbuch, ich habe die richtige Mitgliedschaft, ja, ich gehöre einfach dazu. Und das war's dann. Und wir haben ein Problem. Uns fällt es ganz schwer, diese Leute hier zu erreichen, auch in unseren eigenen Gemeinden. Wir haben auch solche in unseren eigenen Gemeinden, davon abgesehen. Ich bin Adventist, ich halte den Sabbat, alles richtig, aber doch Gott nicht verstanden. Gibt's auch. Und Jesus sagt, ein Weg, diese Menschen zu erreichen, ist, ihre Sprache zu lernen und in ihrer Sprache abzuholen. Wir haben in unserem Land, erreichen wir die Menschen so wenig, weil wir verlernt haben, ihre Sprache zu sprechen. Und in ihrer Sprache ihnen die Botschaft des Evangeliums nahezubringen. Wir kommen immer mit unseren vorgefertigten Sachen, was wir denken, wir bringen euch, der Sabbat ist der richtige Tag. Das interessiert die Leute gar nicht mehr, weil sie es gar nicht verstehen. Wieso Sabbat richtiger Tag? Ist mir doch egal, Sabbat oder Sonntag, ist völlig Schnurz. Das zieht sich bei uns teilweise rein manchmal, dass manche sagen, das muss man alles nicht so genau nehmen, weil die Sprache einfach nicht mehr verstanden wird. Ich habe am Anfang diesen Witz auch erzählt, also diesen Petrus-Witz, weil das ist ein Stück aus der Sprachkultur. Es gibt viele solche Witze mit Petrus an der Pforte. Ja. Keiner von uns glaubt, dass wir am Ende Petrus an irgendeiner Pforte auf uns wartet, um zu gucken, ob wir dazugehören oder nicht. Aber das ist so ein Sprachkultur-Ding aus unserer Kultur. Und wir, wenn wir nicht wollen, einerseits, dass wir aussterben, aber viel mehr noch, wenn wir wollen, dass Menschen gewonnen werden, müssen wir ihre Sprache neu lernen, um ihnen das Evangelium in ihrer Sprache erklären zu können. Und das kann manchmal auch ein bisschen schief erstmal kommen und wir müssen das dann gerade rücken, damit sie es erstmal dort verstehen, wo sie sind. Und für mich heißt das, ich will so kleine Beispiele nennen, was ich so für mich erlebe und ich ringe auch, ich bin auch genauso am Üben wie ihr. Du musst Zeit mit Menschen verbringen und ihnen zuhören. Zuhören, ganz wichtig zuhören. Wenn du mit jemandem zusammenkommst, geh nicht gleich hin und texte ihn zu und sag, ich bringe dir jetzt das Evangelium, wenn du nicht vorher zugehört hast. Und das kann dann so aussehen, dass du dann läufst und dann triffst du irgendwo einen anderen Läufer und kommst mit dem ins Gespräch, von dem habe ich euch schon erzählt und seit 3 Jahren laufe ich jeden Donnerstag mit meinem Laufpartner zusammen. Der hat sich bisher noch nicht für Jesus entschieden, obwohl er von mir schon total viel gehört hat. Vorgestern habe ich ihm was erzählt und ich finde es spannend, weil ich merke, es passiert was. Und ich nehme zwei Begebenheiten. Die eine, ich bin gelaufen, der kam mir mit einem anderen Kumpel entgegen, da waren wir nicht verabredet, sondern sonntags läuft er mit jemand anders. Kam mir entgegen und es ging gesundheitlich nicht so gut und dann meinte sein Kumpel zu ihm, naja, ist doch logisch, du musst das machen wie der Armin, ja? Mit Gott, dann klappt das schon, ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, siehst du, dein Kumpel sagt es ja auch, ja, muss dich entscheiden für Gott. Ich bin dann schon, wir können so miteinander reden, ich bin dann schon so direkt. Und diesen Donnerstag habe ich ihm einige Dinge erzählt, was ich diese Woche mit Gott erlebt habe. Ihr habt das gestern gehört zum Teil, ich habe ihm das auch erzählt, was ich euch erzählt habe. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich muss dir einfach mal was sagen. Ich habe Gott gefragt, warum machst du das eigentlich? Ich bin jetzt schon 3 Jahre mit diesem Fred unterwegs. Und der ist so ein harter Brocken. Und dann hat Gott mir gesagt, als ich ihn gefragt habe, weißt du was, genau deswegen habe ich ihn dir als Laufpartner gegeben, weil sonst würdest du dich nicht 3 Jahre lang jede Woche 1 bis 2 Stunden mit ihm unterhalten. Und ich habe ihm das gesagt und habe gesagt, Gott hat dich total lieb. Weil er einfach will, dass wir jede Woche zusammen unterwegs sind. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Also wir haben uns auch darüber unterhalten nochmal, wie wir uns kennengelernt haben. Und es ist gar nicht so leicht, beim Laufen einen anderen Läufer kennenzulernen, der die gleiche Strecke, das gleiche Tempo läuft und auch so gleiche Ziele hat. Und er sagte, ich glaube auch, dass das kein Zufall war. Immerhin nochmal einen Schritt weiter. Ja. Und ich habe gesagt, ich laufe total gerne mit dir und ich rede viel auch, was ich so erlebe mit Gott. So frei erzähle ich. Und er sagte, ich laufe auch total gerne mit dir. Eine andere Geschichte, was das heißen kann. Ich komme zu Hause bei uns vom Haus längs. Da stehen 2, 3 Nachbarn. Eine Mülltonne wurde kurz zum Stehtisch umfunktioniert. Der eine hat seine 3 Sorten selbstgemachten Schnaps mit rausgebracht und sie sind schon reichlich angetüdert. Und jeder, der vorbeikommt, wird eingeladen, eine spontane Stehparty mitzufeiern. Was hättest du gemacht? Ich habe auf die Uhr geguckt und überlegt, eigentlich müsste ich gleich und habe mich dann entschieden, ich stelle mich dazu. Und ich war 1,5 Stunden dabei. Nein, ich habe keinen Schnaps mitgetrunken, weil ich das nicht tue. Aber das haben sie auch schnell spitz gekriegt, dann habe ich was anderes gekriegt, das war okay. Und dann kam die Idee auf, Mensch, wir könnten noch mal spontan so eine Garagenparty machen. Und als wir dann eingeladen haben, ich bin dann rum zu den Nachbarn und habe eingeladen zum Weihnachtsgottesdienst, habe so verteilt, so eine Kekstüte mit einer Einladung dran. Und dann hat mich dieser Nachbar wieder angesprochen. Erstmal hatten sich alle bedankt und sagte, Mensch, wie wäre das? Lass uns doch so eine Garagenparty machen. Was hältst du davon? Hat mir ein Datum genannt und hat gesagt, klar, würde ich kommen. Und wenige Tage später habe ich dann einen Zettel im Kasten gehabt und die hatten sich ein Datum nochmal geändert und hatten so eine spontane Party gemacht. Habe überlegt, wie kann ich das einbauen, und wir waren mit allen Nachbarn da in seiner Garage. Der Alkohol floss in Strömen, ja. Aber ich habe mitgekriegt, zweimal sagte mein Nachbar, wir müssen uns mal unterhalten, würde mal gerne ein bisschen mehr über euch erfahren. Und wir haben sie jetzt eingeladen letzte Woche. Und spannende Dinge gehört, die Tochter hat sich vor einem Jahr bekehrt. Die Eltern sind auf jeden Fall offen und es ist ein ganz neuer Kontakt entstanden. Um diese Menschen, diese älteren Söhne zu verstehen in unserer Gesellschaft, müssen wir uns einlassen auf sie, müssen ihnen zuhören, müssen lernen, ihre Sprache zu sprechen und das Evangelium erstmal in ihrer Sprache erklären, damit sie es verstehen. Aber sie nicht da lassen. Jesus hat die nicht da gelassen. Der hat den da auch nicht da gelassen, sondern hat gesagt, wir sollen gerecht sein mit dem, was Gott uns anvertraut hat, nicht ungerecht. Sonst werden wir die Menschen in unserer Kultur nicht erreichen. Und das ist so für mich der allerletzte Gedanke. Ich habe immer noch ein bisschen Bauchschmerzen damit. Aber ich verstehe es, ich weiß nicht, ob es euch jetzt so geht, ich verstehe viel besser, wenn ich das im ganzen großen Zusammenhang sehe, warum Jesus diese Story erzählt hat. Wenn sie nur für sich alleine steht, dann habe ich richtig Bauchschmerzen. Wenn ich sehe, dass sein großer Wunsch war, diese zu gewinnen, die sagten, ich habe doch schon alles, ich brauche nichts, ich kenne mich doch aus mit Gott und eigentlich ganz verloren sind, dann wird mir das viel deutlicher. Ich wünsche mir, dass wir von Jesus lernen, dass wir zu den Menschen gehen, dass wir ihnen zuhören und sie nicht zutexten, dass wir ihre Sprache lernen und dass wir sie in ihrer Sprache für Jesus abholen. Amen.